se fan ya. Vers 2, bitte noch. Ich werde alles Fleisch, alles von der Fläche des Erdbodens gänzlich wegraffen, spricht Jehova. Ich werde Menschen und Vieh wegraffen, ich werde wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische des Meers und die Ärgernisse samt den Gesetzlosen. Und ich werde die Menschen ausrotten von der Fläche des Erdbodens, spricht Jehova. Also vorerst alles andere als ein Evangelium. Zephania, der Name, von Gott geborgen. Parallelstellen zu diesem, ja, für eine bestimmte Frist endgültigen Gericht in Bezug auf die Oberfläche unserer Erde. Wir haben die Stelle in Jeremia 4, 23 bis 27 schon mehrmals beachtet, die gehört jetzt aber wieder in Erinnerung gerufen. Jeremia 4. Jeremia 4. Vielleicht, ja, doch. 23. Ich schaue die Erde an und siehe, sie ist wüst und leer. Tohu wa bohu steht hier im Hebräischen. Das, was war, ist das, was sein wird, sagt Salomo. Und da haben wir wieder einen gewaltigen Einschnitt, und zwar Übergang von den jetzigen Gegebenheiten und Zustand auf unserer Erde, Übergang zum tausendjährigen Reich. Warum? Weil Gott aus dem Chaos und aus dem durch uns Menschen total vergifteten Zustand von Wasser, Erde und Luft, ja, Gott die ganze Erde durch Erschütterungen verwandeln will und wird in den Zustand eines Garten Edens, das ganze Erdenrund. Ich schaue die Erde an und siehe, sie ist wüst und leer. Tohu wabohu. Dann dürften wir aber lernen, wie immer in allen vorerst unverständlichen Gerichtsvollzügen, ich wiederhole immer wieder, je länger, je mehr, die Gott genehmigt hat. Ich habe gerade heute wieder ein Wort unter die Augen bekommen, aus dem ersichtlich ist, dass diese Dinge, die Gerichte Gottes und solche Verfügungen, einem Beschluss entspringen. Also nicht dem Entschluss Gottes selbst. Also nicht nach seinem Herzen, sondern wieder Anträge, entweder von rechts, von heiligen Engeln, oder von links, vom Satan, die er geruht hat, zur Durchführung zu genehmigen. Dann wissen wir, dann ist wieder etwas zustande gekommen, das Gott schon vor Grundlegung der Welt alles erforscht habend, indem er es zur Durchführung genehmigt hat, was da beantragt worden ist. Und es gibt viele Dinge, die sind nur in den Entwürfen der Herzen seiner Geschöpfe beantragt worden, die Gott erforscht hat und zur Ausführung genehmigt hat. Ich werde eben erinnert, wie erstaunt ich war, dass, was die Opferung Isaaks betrifft, wir ja gelernt haben, dass nach dem klaren Zeugnis des Jakobus niemand sagen darf, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott selbst versucht niemand. Hat er auch absolut nicht nötig, weil er ja schon vor Grundlegung der Welt alles erforscht und erkannt hat, in Vorkenntnis von allem war. Aber um der Geschöpfe willen, eben meistens um der Engel willen, sei es wie bei Hiob durch Satan beantragt, oder bei Abraham von der heiligen Seite her, dass also der Engel des Herrn, das ist ein Sonderbote Jesu Christi, Jesus Christus ist immer der Herr, und der Engel des Herrn ist nie der Herr Jesus selber, sondern immer ein Engel, den der Vater ihm als Adjutant zur Seite gestellt hat. Und worin ich nun erstaunt war, als ich während zwischen Weihnacht und Neujahr wieder in Siegen-Weidenau verweilen durfte, da habe ich immer Gelegenheit, in allen möglichen großen alten Schriften, die der teure Bruder Buch da Bücher zusammengesammelt hat und dann gerade dort aufgestellt hat, wo ich Quartier habe, da ist das Buch der sogenannten, also außerbiblisch, aber in jüdische Schriften, überschrieben, das Buch der Jubiläen. Vielleicht hat jemand von uns auch schon Gelegenheit gehabt, da hineinzuschauen. Auf alle Fälle zitiert der Schreiber des Judasbriefes ein Wort des Henoch, wie Henoch der Sitte von Adam bezeugt hat, und führt dann in ein, zwei Versen genau den Text aus, was Henoch geweissagt hat in Bezug auf die Gottlosigkeit der Menschen, wie Gott daran eines Tages vollständig durchgreifen wird. Mein Erstaunen im Buch der Jubiläen ist nun dieses Wort, das der Schreiber vom Judasbrief erwähnt, nicht buchstäblich vorhanden als Ausspruch Henochs. Das heißt also, für unser einen ist also nicht nur erlaubt, sondern sogar gar nicht ungeschickt, wenn wir auch in solche Schriften hineinsehen, auf die unsere Bibel hinweist. Zum Beispiel mit Beispielen antritt. Und siehe da wird sogar der Name des Engels genannt, der vor Gott den Antrag gestellt hat, Abraham, dein Knecht, ist gläubig an dich, aber wir sollten einen Beweis haben, nicht, dass der Glaube, den wir nicht feststellen können, wirklich vorhanden ist, nicht? Und dann direkt den Antrag, wie wäre es, wenn jetzt der Sohn der Verheißung gefordert würde von dir, von Gott, natürlich, wenn er das dann tut, nicht? Also dann sind wir voll überzeugt, dann müssen wir uns schämen. Ungefähr so ist der Text dann da, nicht? Also das, was, darf ich mal sagen, was ich sorgfältig und ängstlich und mühsam aus den Texten da herausarbeiten durfte durch die Gnade Gottes, nicht, ist also da schon längst dem Henoch auch schon bekannt gewesen. Das heißt, in diesen Schriften, wo Henoch eine Rolle spielt, und dann die Jubiläen, das sind eine ganze Reihe Halljahrperioden aufgezählt mit entsprechenden Inhalten und den betreffenden Ereignissen des biblischen, weltgeschichtlichen Ablaufs. So. Jetzt, wüst und leer, haben wir gelernt, Das ist für Gott keine Verlegenheit, sondern bedeutet vor Gott Vorbedingung, dass er etwas Neues schaffen kann. Stimmt, und die Erde war wüst und leer, und Gott sprach, es werde Licht. Der Geist Gottes schwebte über der brausenden Finsternis Wassertiefe. Ende einer Katastrophe. Und jetzt der Blick auf die Erde, die jetzt dran kommt, weil der Mensch geschaffen wird. Und die Erde war wüst und leer. Und sofort beginnt Gott etwas Neues, nicht nur das, was wir heute auch noch beachten dürfen dann. Die Schrift spricht vom Tohu, der Messschnüre, und vom Bohu, des Senkbleis. Also, etwas Altes, buchstäblich, Baufälliges, muss bei uns Architekten zuerst abgebrochen werden und sauberer Platz, alles aufgeräumt werden, und dann ist vorerst nichts mehr da als der Erdboden. So. Tohu wabohu. Jetzt kommt der Vermessungsingenieur, macht das Schnurgerüst. Die Schnüre werden gespannt. Und wenn das gemacht ist, kommt der Maurer mit dem Senkblei. Also, Tohu wabohu ist vor Gott Messschnur und Senkblei. Und hier nun, Tohu wabohu, oder dass Gott hier alles negativ beschreibt, alle Menschen werde ich wegraffen, alles Vieh, alle Pflanzen, alle Vögel, alles bleibt also nichts mehr da auf dem Erdenrund, furchtbar, wie kann Gott nur? Es räumt er halt ganz gründlich auf, weil er neue Himmel und neue Erde machen, schaffen will. Und zwar nennt unser Gotteswort schon die Zustände vom tausendjährigen Reich, neue Himmel und neue Erde. Nur, obwohl es nur die äußere Erneuerung ist, aber neue Naturgesetze, die Sonne scheint siebenmal so hell wie sonst und der Mond so hell wie die Sonne, stellt euch mal sowas vor, können wir uns gar nicht vorstellen, noch weniger ertragen. Wir können froh sein, dass Gott so gründlich aufräumt und niemand zumutet da, dass jemand da wie unsere, wie soll ich sagen, ernsten People-Forscher vor so viel 70, 80 Jahren verkündet haben. Millionen jetzt lebender Menschen werden nicht sterben. Also die kommen so mit Haut und Haar gerade hinüber ins Paradies des tausendjährigen Reiches. Nein. Also, Zephania, Tohu Wabohu, Ergänzung. Und jetzt haben wir schon, er wollte sagen, bei all den Genehmigungen zu solchen unbarmherzig erscheinenden Gerichtsvollzügen Gottes, dürfen wir immer wieder hineinlauschen, hineinhochen, ins Herz Gottes und finden immer entsprechend wunderbare, unsere wunderbare Tröstungen, und Evangelien, Frohbotschaften, wenn wir den verborgenen Gängen der Goldminen und so weiter nachgraben. Nicht nur das, sie ist wüst und leer und den Himmel und sein Licht ist nicht da. Schaue die Berge an, das sind nicht nur unsere Schweizer Berge, sondern bedeuten alle Reiche der Erde und des Kosmos. Schaue die Berge an und siehe, sie beben und alle Hügel schwanken. Ich schaue und siehe, kein Mensch ist da. Also wirklich, Tohu Wabohu. Dann haben wir bei Zephania lesen wir noch. Wir lesen in Vers 7 weiter vom ersten Kapitel. Still vor dem Herrn Jehova, denn nahe ist der Tag Jehovas. Denn Jehova hat ein Schlachtopfer bereitet, er hat seine Geladenen geheiligt. Und es wird geschehen an dem Tage des Schlachtopfers Jehovas, da werde ich die Fürsten und die Königssöhne heimsuchen und alle, die sich mit fremder Kleidung bekleiden. Wir denken hier an, wenn wir lesen, er hat seine Geladenen geheiligt. Schlagen wir auf den Propheten Jesaja, Kapitel 13, Ausspruch über Babel, Vers 3. Ich habe meine Geheiligten entboten, auch meine Helden gerufen zu meinem Zorne, meine stolz Frohlockenden. Hoch, ein Getümmel auf den Bergen wie von einem großen Volke. Hoch, ein Getöse von Königreichen versammelter Nationen. Bis jetzt, wenn wir das lesen, befinden wir uns in unseren Gedanken beim Lesen hier auf der Erde. Das gibt es da alles. Berge und Nationen gibt es da, aber bitte weiterlesen. Bitte Vers 4. Jehova der Heerscharen mustert ein Kriegsheer aus fernem Lande gekommener. Sind wir immer noch auf der Erde? Nein. Vom Ende der Himmel gekommen. Vom Ende der Himmel gekommen. Schlagen wir das Buch der Offenbarung Jesu Christi auf. Kapitel 9. In Kapitel 9 Offenbarung haben wir die Vorgänge vor uns, die in Daniel 9 bezeichnet werden und das Ende davon, nebst Krieg und Festbeschlossenes von Verwüstungen bis ans Ende, heißt es die überströmende Flut. Am Ende dieses Zeitalters. Also Beschreibung wie die Sintflut bei Noah. Aber Gott hat ja den Noah verheißen, das gibt's nicht mehr. Dass die Erde vollständig unter Wasser gesetzt wird. Aber, damals bei Noah waren es buchstäbliche Wasser. H2O. Und jetzt am Ende der Tage sind es die Wasser, die großen Wasser, von denen die Schrift sagt, das sind Nationen und Sprachen und Heerscharen, Heerscharen Gottes und so weiter. Tatsächlich nur erste Wasserreserve, die Gott benutzte, um die Erde zu, unter Wasser zu setzen. Alle Quellen oder Brunnen der großen Tiefe brachen hervor. Und was finden wir hier in Offenbarung 9? Bei der fünften Posaune fällt ein Stern vom Himmel in die Erde. Meteor, buchstäblich. Ist aber das Zeichen, dass jetzt ein Engel, entsprechenden Engel, vom Himmel auf die Erde fällt, sogar in die Erde. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlunde des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund oder den Brunnen des Abgrundes. Ah. Es werden die Quellen, die Brunnen der Tiefe geöffnet. Und was für Wasser kommen jetzt dann hervor? Dämonen aller Art. Die überschwemmen jetzt die Erdoberfläche. Und dann, so schlimm, Vers 6, und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden. Eigenartige Antwort Gottes. Nicht? Für alles, was die Menschen produzieren, an selber Leben produzieren wollen, und dann auf einmal, wenn sie gern sterben möchten, können sie nicht sterben. Und werden zu sterben begehren, und der Tod flieht vor ihnen. Gestalten wie Heuschrecken, und so weiter, und so weiter. Und sie haben Schwänze bei Skorpionen und Stacheln, und ihre Gewalt ist in ihren Schwänzen. Und dann haben sie über sich einen König, den Engel des Abgrundes. Sein Name ist hebräisch Abaddon. Und im Griechischen heißt der Name Apollyon, Verderber. Also, das sind jetzt große Wasserheerscharen aus der Tiefe des Scheols, der Erde. So. Dann kommt Vers 13. Bis hierher ist der kleine Prophet Joel, Kapitel 1, gleichlautend, wie wir auch da in Jesaja 13 gelesen haben. Und jetzt kommt Jesaja 13, von Vers 13 hier an. Und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist. Jetzt befinden wir uns, jetzt die erste Hälfte, Kapitel 9, im Abgrund, nicht? Brunnen der Tiefe. Und jetzt am Throne Gottes, zweiten Hälfte von Kapitel 9. Des goldenen Altars, der vor Gott ist. Und der ist ein Heiligtum. Zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, sagen, löse die vier Engel, welche an dem großen Strome Euphrat gebunden sind. Und die vier Engel wurden gelöst, welche bereitet waren auf Stunde, Tag, Monat und Jahr. Da haben wir ja die Parallelstelle hier in Bezug auf Gerichtsansätze Gottes, Zeitpunkte, Stunde, Tag, Monat, Jahr. Wie wir sehen dürften, Golgatha war vorausgesagt auf Jahr, Monat, Tag und Stunde. Das Jahr von 454 vor Christus bis ins Jahr 30, die 483 Jahre. Das Jahr war bestimmt für Golgatha. Dann das Land, das findet statt im ersten Monat, der Monat bestimmt. Am 14. Tage, ab Neumond des ersten Monats, dann ist der Tag bestimmt. Und ihr sollt den ans Holz gehängten, spätestens beim Untergang der Sonne herunterholen. Das macht die Stunde, sogar die Minute bestimmt, wenn wir wollen. Und hier haben wir eine Parallelstelle, bestimmt nach Stunde, Tag, Monat, Jahr. Und zwar, und die Zahl der Kriegsheere zu Ross, hinter PS Gottes, 2 × 10.000 × 10.000, das sind 200 Millionen. 200 Millionen. Hörte ich ihre Zahl. Und also sah ich die Rosse mit dem Gesicht, feurig, Hyazinthen, schweflichte Panzer und so weiter. Also, was wir da gelesen haben, und ja, genügt. Also, und das Ende davon, zurück zu, sind immer unterwegs, Daniel 9, das Ende davon, ja, durch die große Flut, hier haben wir, wie es war in den Tagen Noahs, buchstäbliche H2O, Wasser, also wird es sein in den Tagen des Menschensohnes, gilt auch hier. Ne? Jetzt. Nicht buchstäbliche Wasser, sondern das, was die Schrift durchgehend immer wieder als Wasser bezeichnet. Flüsse stellen Heerscharen dar, die kriegerisch das Land durchziehen. ziehen und die Meere, das unruhige Meer und wie die Wellen dann ans Ufer prallen, so die Nationen ans Land, gegenüber dem Land und so weiter. Dann zurück zu Zephania. Nur der eine Satz. Jehova hat seine Geladenen geheiligt. Dann Vers 12. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem mit Leuchten durchsuchen. Und ich werde die Männer heimsuchen, welche auf ihren Häfen liegen, die in ihrem Herzen sprechen. Jehova tut nichts Gutes und tut nichts Böses. Und ihr Vermögen wird zum Raube und ihre Häuser werden zur Wüste werden. Und sie werden Häuser bauen und nicht bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein nicht trinken. Weiter wieder, Vers 14, Kapitel 1 immer noch. Nahe ist der große Tag Jehovas. Er ist nahe und eilt sehr. Liebe Geschwister, so nahe waren die Ereignisse noch nie, wie sie heute nahe sind, wie sie im ganzen Alten Testament beschrieben werden. Jesus fasst ja die Tatsache kurz in die Worte zusammen. Das sind Tage der Rache. Also genau die letzten 7 Jahre mit allen Vorlauf an Dingen, die anheben zu geschehen, auf dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Was steht alles geschrieben? Wir haben gerade gestern Abend noch miteinander neu gestaunt, wie Gott, und das ist wieder ein durchgehendes, fast ergreifendes Evangelium, dass Gott alle diese furchtbaren Gerichte angehört und soweit sie eben in den Ratschluss Gottes aufgenommen worden sind, durchgeführt werden, alles genehmigt zur Durchführung, würde aber normalerweise 2 Tage der Rache Gottes gehen. Das heißt, normalerweise 2000 Jahre. 2 Gottestage der Rache. Und dann haben wir gelernt, Gott hat die Gerichte zur Durchführung genehmigt, aber sich sofort erlaubt, bekannt gegeben. Aber diese schreckliche Zeit wird von mir in meiner Barmherzigkeit auf ein Minimum der Zeit nach abgekürzt. 2000 Jahre auf 7 Jahre, also je 1000 Jahre auf 3,5 abgekürzt, sodass anstatt, wie Jesus es bezeugt, wenn diese Tage 2 nicht abgekürzt würden, würde nichts mehr übrig bleiben. Anstatt dass nichts mehr übrig bleibt, bringt Gott durch diese massive, gewaltige, nur ihm mögliche Abkürzung, ne? Es fertig, dass ausgerechnet aus dieser schlimmsten Zeit der großen Drangsal, der Tag des Zorns, eine unzählbare Schar herausgerettet wird, die mit dem Namen Jesu und der Gerechtigkeit Jesu Christi in der Herrlichkeit erscheinen. Woher kommt diese unzählbare Schar? Das sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Anstatt dass nichts übrig bleibt, bringt Gott einen Ernteertrag in seine Scheunen. Und da wird einmal alles und jedermann staunen, ne, staunen. Die unbarmherzigen Gerichte beantragt haben und die Ehre erlebt haben, dass Gott ihnen ihre unbarmherzigen Anträge zur Durchführung genehmigt hat. Und dann aus dem Staunen und der Beschämung nicht herauskommen, dass unser Gott auch ihnen gegenüber ganz anders ist, als sie gemeint haben. Ihm Herzeleid über Herzeleid bereiten, aus lauter Eifer für Gott, was heilige Engel betrifft, weil sie sein Herz eben nicht kennen. Nicht kennen. Vers 14, 15. Ein Tag des Grimmes ist dieser Tag, ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und so weiter. Vers 18 lesen wir weiter. Auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Grimmes Jehovas. Wir denken an Babel, was da für ein Reichtum aufgestapelt sein wird sie nicht retten können am Tage des Grimmes Jehovas, und durch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land verzehrt werden. Denn ein Ende, ja, ein plötzliches Ende wird er machen mit allen Bewohnern des Landes oder der Erde. Das heißt, alle die vielen Gerichtsankündigungen im Alten und Neuen Testament führt Gott in einem rasanten Tempo durch, wo nicht mehr eines nach dem anderen kommen wird, sondern alles ineinander schon verwoben ist. Also zu einem Knall. So. Da kommt niemand mehr draus. Nur der Herr selber und soweit er uns noch Einblick schenkt. So. Das, also, unsere Sportsleute, nicht? Die haben ja ein Zeitraffen und eine Genauigkeit, nicht? Das geht ja auf Hundertstel Sekunden und noch genauer wird das alles gemessen und registriert. Nicht? Unheimlich. Und was heute alles registriert wird, also wir sind schon, auch da sind wir schon viel weiter als wir selig schlafen, nicht? Nichts von allem merken, ganz ungeheuer. Ja. Nun aber unser Gott, nicht? Wenn er auf den Knopf drückt auf seinen Computer, dann rast alles, nicht? Schon fertig. Nicht? So. Plötzlich weg. Nicht? So rasch geht alles. Nun wir leider auch in der Elberfelder und bei Luther sowieso immer wieder lesen, auch in Prophezeiungen, auf den Ablauf der letzten Phase des Endes dieses unseres Zeitalters, heißt es immer, es wird bald geschehen, es wird bald geschehen, es wird bald geschehen. Ne? Heißt immer, es wird rasch geschehen, schnell, und zwar eben rasant schnell. Das ist wieder Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die genau das Gegenteil erreicht, trotz Genehmigung, ja, an und für sich unbarmherziger Verfügungen. Also, Wille Gottes, das alles liegt, ist geordnet nur auf der Ebene des guten Willens Gottes. Er hat es sogar noch für gut gefunden. Ja, für gut gefunden. Ja, ja. Darf er es für gut finden, wenn zum ersten Mal eine unzählbare Schar gerettet wird? Also, und so weiter. Dann ist da für die jetzt bei solcher Lektüre heute in Israel erschrecken, lesen wir noch Vers 3 im Kapitel 2. Oder, ja, vielleicht noch Vers 1, Kapitel 2. Gehet in euch und sammelt euch, du Nation ohne Scham. Ehe der Beschluss gebiert. Und was ist ein Beschluss? Kann ich allein einen Beschluss fassen? Ich kann allein nur einen Entschluss fassen. Ein Beschluss ist immer das Resultat, wenn viele beraten und dann beschließen. Also alle die furchtbaren Dinge, ne, kommen nicht aus dem Herzen Gottes, entsprechen nicht seinem Entschluss als Vorsatz den er bei sich selbst gefasst hat, nach seinem Herzen. Aber alle diese Dinge, die nach Ratschluss und Beschluss vollzogen werden, das sind alles beantragte von Seiten von Geschöpfen, meistens Frommen und Heiligen, beantragten unbarmherzigen Gerichten. Unglaublich, aber ist so. Ist nicht so, dass die meisten Gläubigen auch in unserem Erdenrund, wenn sie dürften, alle die verfluchen, die wissen, dass Gott zu seinem Endziel kommt, dass keine Klaue mehr fällt, dass alle gerettet werden und alle in eine, nach allen Gerichtswegen Gottes, in eine nicht mehr zu übertreffende Herrlichkeit verwandelt werden. Und die Gerichte Gottes sind unheimlich, unheimlich. Das reicht. Also, ehe der Beschluss gebiert, dann ist plötzlich da, nicht? Die Geburt, sie ist Wehen und so weiter, Geburt, sie ist da, die Sache. Vers 3, suchet Jehova alle ihr Sanftmütigen des Landes, die ihr sein Recht gewirkt habt. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Tage des Zorns Jehovas. Aha, stimmt's? Zephania, von Gott geborgen. Wir finden in unserer Bibel so nicht wenige vielleicht. Er sitze einsam und schweige in seiner Not, ein Mann. Vielleicht gibt es Hoffnung. Diese Ausdrücke, vielleicht, die kommen aus dem Herzen Gottes, nicht? Dass die Zweifler und denen die Barmherzigkeitserweise Gottes nicht passen, nicht? Noch nicht ganz kapitulieren müssen. Vielleicht gibt es Hoffnung. Dass solche vielleicht unseres Gottes sind umso herrlichere Gewissheiten. Wer sein Herz ein wenig kennen darf, auch hier. Vielleicht werdet ihr geborgen am Tage des Zorns Jehovas. Gibt es so etwas? Das haben wir bei Habakuk gelernt. Inmitten der Jahre, genau, Mitte der letzten 7 Jahre, mach es kund, inmitten des Zorns, gedenke des Erbarmens. Habakuk. Zephania, vielleicht werdet ihr geborgen werden am Tage des Zornes Jehovas. Jetzt kommt da Ashdod dran, Gaza, also die ehemaligen Philisterstädte, und der Name Palästinenser kommt ja von Philister und von dem Namen der Philister. Vers 6, und der Landstrich am Meere wird zu Triften voll Hirtenzisternen und Kleinviehhürden werden, und es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Kapitel 2, Vers 7 war das. Dann noch Vers 11 im zweiten Kapitel. Furchtbar wird Jehova wieder sie sein, denn er wird hinschwinden lassen alle Götter der Erde. Und alle Inseln der Nationen werden ihn anbeten, ein jeder von seiner Stätte aus. Plötzlich ein Lichtblick, plötzlich ein Lichtblick. Inseln kennen wir buchstäblich. Gibt es ja zwischen Griechenland und Kleinasien sehr viel und dann in Südseeinseln und so weiter. Aber was bedeuten denn Inseln, wenn Berge Reiche bedeuten, nicht? Und ähnliche geistliche Bedeutungen vorliegen? Ein Ehepaar und Die eine Frau bedeutet das Bündnis der Verheißung, die andere Frau bedeutet das Bündnis des Gesetzes vom Sinai. Was bedeuten jetzt Inseln? Oh. Inseln sind im Meer verstreute Stücke Trockenes. Ne? Also das ist ja eine primitive Auslegung jetzt, aber was heißt das? Ne? Die Wasser bedeuten Nationen und Heerscharen. Die Meere sind das Meer der Nationen. Und was sind denn die Inseln? Ja, das sind die verstreuten Juden unter dem Meer der Nationen. Das sind die Inseln. Und die werden anbeten. Und zwar, wenn wir, wie wir sehen dürfen, nach einem dritten Weltkrieg, der sehr rasch geht, ein Weltfriedensreich aufgerichtet sein wird, wo Israel das bevorzugteste die bevorzugteste Nation sein wird, unter amerikanischer Weltherrschaft. Da werden dann alle verstreuten Söhne Israels und Juden überall frohlocken und anbeten. Alle Inseln der Nationen werden ihn anbeten, ein jeder von seiner Stätte aus. Kapitel 3 immer noch, wehe der widerspenstigen und befleckten, der bedrückenden Stadt. Und so weiter. Wir lesen im dritten Kapitel, Vers 9. Denn alsdann werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen umwandeln, damit sie alle den Namen Jehovas anrufen und ihm einmütig dienen. Von jenseits der Ströme Äthiopiens werden sie meine Flehenden, meine zerstreute Schar mir als Opfergabe darbringen. So. Schlagen wir schnell auf zu dem Ausdruck von den jenseits der Ströme Äthiopiens, Jesaja 18, Vers 1, Heer, Land des Flügelgeschwirres, jetzt wieder jenseits der Ströme von Äthiopien, welches Boten entsendet auf dem Meere und in Rohrschiffen über der Wasserfläche, geht hin, schnelle Boten, zu der Nation, die weithin geschleppt und gerupft ist, zu dem Volke wunderbar, seitdem es ist und hinfort, der Nation von Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift von Zertretung, deren Land Ströme beraubt haben. Was sind das für Ströme? Ja, das sind die Militärheereszüge der Gegner Israels. Was für eine Nation ist hier gemeint? Juda. Gerupft und geschleppt und so weiter. Nochmal in Erinnerung rufend, Schluss von Vers 3. Wenn man ein Panier auf den Bergen erhebt, so sehet hin. Und wenn man in die Posaune stößt, so höret. Das bedeutet Krieg. Panier mit Posaune bedeutet Krieg. Genauso wie ein Pferd, bevor der Reiter genannt wird, Krieg bedeutet. Und jetzt kommt ja das wunderbare Wort, das wir in Ergänzung von Offenbarung 15, wo die Zornschalen auf die Erde geworfen werden und Gott sich, während die sieben Zornschalen fallen, zurückzieht ins innerste Gemach, in den Tempel. Der Tempel wird mit Rauch erfüllt, das sind wieder die Gebete der Heiligen, und er ist so lange, wie die Zornschalen fallen, von niemand zu sprechen, für niemand zu sprechen. So. Und hier die Ergänzung, Kapitel 4, nur dass wir den Zusammenhang haben, wir kommen auf die Ströme jenseits von Äthiopien zurück. Denn also hat Jehova zu mir gesprochen, ich will still sein. Ja. Während da Posaune ertönt und Panier erhoben wird und. Ja. Wir hören es gerade. Und will zuschauen in meiner Wohnstätte, in seinem heiligen Tempel. Wie heitere Wärme bei Sonnenschein. Also seht mal, unser Gott. Was passt da Das sollten wir jetzt alle wissen. Was passt da für ein wunderbares paulinisches Wort hinzu? Gott, während unten die Zeit der Drangsal geschieht und die Zornschalen fallen, ne, ist er still und schaut zu in seiner Wohnstätte wie heiter Wärme bei Sonnenschein. Wie taube Wolk während der Ernte Glut. Die Ernte ist das Ende dieses Zeitalters und die Glut der Ernte sind die Zorngerichte Gottes. So. Paulus. Wenn wir, glaube ich, im ersten Kapitel, im dritten Vers von Offenbarung 1 lesen, glückselig, die da lesen und die da hören, die Weissagung dieses Buches, nicht? Da haben wir uns ja gefragt, wie sollen wir da noch glückselig sein, wenn alle die Gerichte da verkündigt werden. Und jetzt, Paulus? Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir, Paulus, anvertraut worden ist. So. Da können wir fragen, und da kann unser Gott glückselig sein, ne? Bei allem, was jetzt geschieht und jetzt dann kommt. Jawohl, also unser Gott ist nun einmal nicht aus der Ruhe seiner Liebe heraus zu manövrieren. Er freut sich schon auf die unzählbare Schar, nicht? Endlich ist mal so weit, nicht? Da habe ich alle Münder dieser Heiligen verstopft und beschämt. Unzählbare Schar. Wie heiter Wärme bei Sonnenschein, wie Taugewölk bei der Erntegut. Oder ein Taugewölk, das sind wir. Die Gemeinde Jesu, der Leib des Christus vollendet. Voraussetzung, dass alle Verheißungen Gottes ausgeführt werden können. Während unten die Glut der Ernte andauert, geschieht, hat Gott oben schon ein Tau, sein Taugewölk bereit. Das heißt, Tau war Transportmittel für Manna. Manna blieb liegen, Tau steigt wieder auf. Also Brot Gottes, Transportmittel für Brot Gottes. Tau des Himmels bedeutet die zarteste, feinste Art und Weise der Verkündigung des Evangeliums der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Das ist Tau vom Himmel und der brachte es sogar bei einem Nebukadnezar fertig. 7 Zeiten im Gericht, Nebukadnezar. Und der Tau des Himmels benetzte ihn so lange, bis er erkannte, dass Gott da ist im Himmel und er sich vor ihm beugte und ihm die Ehre gab. Und was macht Gott? Gibt ihm nicht nur alles zurück, was er vorher an Herrlichkeit und Macht und Gewalt hatte, sondern fügt noch hinzu an Herrlichkeit. Was hat das bewirkt? Was war das Mittel? Der Tau des Himmels. Wie Taugewölk in der Ernteglut da unten. Denn vor der Ernte, da sind wir gerade jetzt dran, kurz vor der Ernte. Ernte ist das Ende dieses Zeitalters. Und sie haben schon die Sicheln gewetzt und alles bereitgestellt. Die Schnitter sind Engel. Denn vor der Ernte, sobald die Blüte vorbei ist und die Blume zur reifenden Traube wird, da wird er die Reben abschneiden mit Winzermessern und die Ranken hinwegtun, abhauen. Und so weiter. Vers 7. In jener Zeit wird Jehova der Heerscharen ein Geschenk dargebracht werden, ein Volk, das weit hingeschleppt und gerupft ist und von einem Volke wunderbar, seitdem es ist und hinfort, einer Nation von Vorschrift auf Vorschrift ab. Jetzt ist für Israel die große Wende gekommen. Ja. Wir sehen 7 fette Jahre und dann die ersten 3,5 Jahre, wo Gott noch mit ihnen einen heiligen Bund schließt. in der Gegenwart der beiden Zeugen. Also und so weiter und so weiter. Erziehung. Zurück zu Zephania, und ich gucke jetzt auf die Uhr. Ja, ist genau halb, aber erst 9, ne? Aber wir machen nicht mehr lange. Zephania 3. Jetzt zurück. Jenseits der Ströme Äthiopiens. Jetzt habe ich, da steht ja B unten, siehe die Anmerkung zu, ja, Jesaja 18,1, da steht es auch. Jetzt steht im Hebräischen da der Name Kusch. Aber Kusch ist platziert, einer in Äthiopien und ein anderer Kusch, wo? In Asien. In Asien. Stellen wir uns einmal vor, was gibt es denn von Jerusalem aus gesehen Richtung Äthiopien jenseits, was für riesige Ströme gibt es dort? Überhaupt keine. Ne? Jenseits von Äthiopien, von Jerusalem aus. Afrika. Ne? Ha. Aber jenseits der Ströme von Kusch, von Euphrat und Tigris sind da Ströme. Und von Jerusalem aus, was ist dort dahinter? Russland, China. Ist ein Land des Flügelgeschirrs. Und kommen die in Schiffchen übers ganze Meer heute? Ja bitte, sag mal ja. Und wie? Ja, ja. Habt ihr genau nachgeforscht. Ne? Ja, jetzt dämmert's. Ja. Da ist Russland hier. Ne? Ja, da sind sie gerupft, nicht, und geschleppt und so weiter. Ja. Auf einmal stimmt's, nicht? Mit Richtung Äthiopien, da im Süden ist nichts dahinter. Ja, was irgendwie eine Rolle spielen kann. So. Weiter. Vers 12. Und ich werde in deiner Mitte ein elendes und armes Volk übrig lassen, und sie werden auf den Namen Jehovas vertrauen. Und der Überrest Israels, Vers 13, Kapitel 3, wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Jetzt sind wir in den ersten 3,5 Jahren unter Mose und Elia, ein Überrest, ganz klar. Und die Gesetzlosen und antichristlichen Juden, die sind ja, halten es vor lauter heiligen Bund in Israel und Jerusalem, um Christus glauben, versiegelt sein auf den Namen Jesus, nicht mehr aus im Lande. Nicht? Lesen wir das mal endlich noch gerade zum Voraus, was wir da lesen. In Sacharja 5. Dem Sacharja wird ein Gesicht gezeigt, ein großes Hohlgefäß, ein Epha. Vers 7, und siehe, eine Scheibe von Blei, Blei bedeutet Gesetzlosigkeit, wurde aufgehoben, und da war ein Weib, welches inmitten des Ephas saß. Und er sprach, dies ist die Gesetzlosigkeit, stellt das Weib dar, also der gesetzlose Teil im Lande Israel. Und er warf sie in das Epha hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Mündung. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da kamen zwei Weiber hervor, und Wind war in ihren Flügeln, also geistliche Wesen, und sie hatten Flügel wie die Flügel des Stoches, und sie hoben das Epha empor zwischen Erde und Himmel, und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wohin bringen diese das Epha? Und er sprach zu mir, um ihm eine Stätte zu bauen im Lande Sinear. Da werden die gesetzlosen, gottlosen, antichristlichen Juden per Luftfracht in die Ebene Sinear befördert, um ihr dort ihre Stätte zu bauen, das dritte Babel, die Weltmetropole Satans, im Antichristen. Nur soweit hier. Vers 14, jubele Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen. und so weiter wäre noch. Jehova hat deine Gerichte weggenommen, deine Feinde weggefegt. Ja. Vers 17, Jehova, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe. Frohlockt über dich mit Jubel. Wir haben hier Zustände vor der großen Drangsal, wie sie Israel, der gegenwärtige Staat Israel, noch erleben wird. Ein heiliger Bund setzt voraus, dass der Tempel gebaut wird und dass die 144.000 aus allen 12 Stämmen gesammelt werden können. Also eine kurze Frist von einer Anzahl von Jahren noch, da sehe ich, nach dem Dritten Weltkrieg, ist nicht die Erde und die Menschheit weggefegt, sondern im Gegenteil. Alle Feindmächte Israels sind weggefegt. Und jetzt wird einfach verfügt, was jetzt geschieht. Israel bekommt die Grenzen bis an den Euphrat. Die Gebiete werden von Israel bis an den Euphrat in Fruchtgefilde verwandelt. Und wenn es soweit ist, genügend Wohnraum und genügend Nahrung, lässt Gott, Hesekiel 39, keinen einzigen der Söhne Israels mehr zurück unter den Nationen. Holt sie alle herbei. Und dann sehen wir, was der gegenwärtige Staat Israel noch nach schrecklichen Bedrängnissen und Ereignissen noch, wer weiß wie bald, erleben wird. Da dürfen wir uns freuen für dieses Volk. Vers 17 noch einmal im dritten Kapitel. Jehova, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt oder er ruht in seiner Liebe. Frohlockt über dich mit Jubel. Liebe Geschwister, und dieses letzte Wörtchen an Israel gerichtet jetzt, zu dieser hoffnungslosen Situation, wie es heute aussieht, nicht? Dürfen wir aber auch einmal lobend und dankend für uns nehmen. Nämlich, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Denken wir dran, wenn es krachen wird auf unserem Erdenrund. Er ist da, ein rettender Held, so oder so. Und er freut sich über dich mit Wonne. Sind wir wieder gleich weit. Ne? Wie heiter werden wir bei Sonnenschein, wenn es ringsum kracht. Ne? Wunderbar. Er freut sich über dich mit Wonne, er schweigt oder ruht in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. So. In jener Zeit werde ich euch herbeibringen, Vers 20, nächster Vers, Zephania, also zur Zeit des Herbeibringens, nicht wird das sein, ne? Wo solche Wonne und Freude und Frohlocken von Seiten des Herrn noch sein wird, gegenüber seinem Volk Israel. In jener Zeit werde ich euch herbeibringen und zu der Zeit euch sammeln. Denn ich werde euch zum Namen und zum Lobe machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich eure Gefangenschaft vor euren Augen wenden werde, spricht Jehova. Also, wenn, während er sie zurückführt, zu der Zeit gibt es noch Zeitpunkte, einige Anzahl von Jahren, wo diese Glückseligkeit noch Israel zu gut hat von Gott. Und wir erst recht noch viel mehr. Halleluja, Amen.